Wir haben heute den zweiten Teil der sogenannten Waffenrüstung Gottes. Das bedeutet, wir reden noch einmal über den zweiten Passus in dem Textabschnitt von dem Epheserbrief Kapitel 6 und haben hier sozusagen zwei Zeitgenossen in der klassischen römischen Uniform beziehungsweise in der Ausrüstung eines Soldaten mit dem Pilum, diesem Wurfspeer. Eine extrem tödliche Waffe, man hat das einmal nachgestellt, die Römer konnten damit die Schilde der Gegner durchbohren. Das ist also eine massive Wurfwaffe oder Stichwaffe. Dann haben wir das große Schild und wir haben oben den Helm, den Metallhelm mit dem Nackenschutz. Und wir haben, das sieht man hier nicht ganz so gut, die Jungs halten sich da nur gerade fest, das Kurzschwert für den Nahkampf. Über die drei Waffenteile wollen wir heute noch einmal miteinander nachdenken. Wir lesen dazu die Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Ich lese es einmal ein klein wenig verkürzt, ab Vers 14. So tretet denn an, eure Hüften umgürtet mit der Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, Klammer auf, zu gehen, wenn es denn so sei. Und zu alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Lebt in ständigem Gebet und Flehen, betet allezeit im Geist und seid dafür wachsam in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Man nimmt an, dass Paulus in einer Hausarrestsituation war, als er den Brief schrieb und der Soldat vor seiner Tür war verantwortlich in dem, wir würden heute sagen, Apartment oder in der Wohneinheit, wo er wohnte, dass er die Wohnung nicht verließ. Er musste also oder lebte mit dem Soldaten mehr oder weniger in einer Art Wohngemeinschaft und hatte somit immer diese Waffenrüstung des Soldaten vor sich. Und als er an die Epheser schrieb, ging es ihm immer wieder darum, die jungen Christen in der Gemeinde in Ephesus zu ermutigen und zu bestärken, in ihrem geistlichen Leben voranzuschreiten. Christsein heißt ja nicht nur irgendwie den Mitgliedschein einer Kirche besitzen. Christsein bedeutet ja nicht, ich bin irgendwo irgendwie getauft und nun warte ich sozusagen auf die Ewigkeit. Wir bleiben dann irgendwie mehr oder weniger engagiert irgendwo hocken und hoffen, irgendwann kommt sozusagen der finale Akt und wir schweben der Ewigkeit entgegen. Dazwischen findet Leben statt. Und dazwischen möchte das Gott, dass wir leben als Christen. Und das hat Paulus den Ephesern geschrieben, in vielfältiger Weise hat er sie herausgefordert, immer wieder neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, nun als Christ sein Leben zu gestalten. Und er schreibt eben in diesen wenigen Versen oder in diesem Bild von den Soldaten, zu alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen löschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils. Ich fange mal mit dem wunderbar polierten Helm des Heils an. Der Helm schützt den Kopf. Der Helm schützt das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, in unserem griechischen Denken, in unserem griechisch geprägten Denken. Alles, was unsere Persönlichkeit bestimmt, unsere Geschichte, unsere Erinnerung, unsere Sprache, unsere Erziehung, das, wer wir sind und was wir sind, ist eigentlich in unserem Kopf. Dort findet unser Denken statt. Da ist es, was unsere Ziele sind. Da sind unsere Werte und Maßstäbe verankert in unserem Kopf, in unserem Geist, in unserem Denken. Und Paulus sagt, nehmt den Helm des Heils. Wir sollen den Helm aufsetzen und darin geschützt sein. Und dieser Helm ist ein besonderer Helm, der Helm des Heils. Wie können wir das? Was können wir darunter verstehen? Wie soll das laufen? Was passiert da, wenn wir sozusagen diesen Helm auf unseren Kopf setzen? Was könnte Paulus damit gemeint haben? Nun, man könnte jetzt ein bisschen umgangssprachlich philosophieren und sagen, okay, wir kriegen so oft eine drüber gezogen und das soll jetzt damit irgendwie gepuffert werden oder aufgefangen werden. Irgendjemand haut uns immer eine auf die Nuss, aber das ist vielleicht ein bisschen flach. Was könnte es sein, dass dieser Helm des Heils auf den Kopf soll? Ich habe einmal so gedacht, vielleicht ist es so, dass unser Kopf sozusagen und mit dem Helm des Heils so eine Art Denkschutz gemeint sein könnte. Wenn es so ist, dass wir in unserem Kopf unsere Werte, unser Entscheidungszentrum haben, unsere Persönlichkeit ausgeprägt ist, dass das, was uns ausmacht, eigentlich in unserem Denken liegt, dann möchte Gott an dieser Stelle, dass unser Denken geschützt ist und geschützt bleibt und wir nicht durcheinander kommen. Wir haben ja umgangssprachlich manchmal solche Formulierungen, die sehr treffend sind. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Naja, hoffentlich zwischen zwei Schultern nach vorne guckend. Oder er ist schon so verdreht, dann ist man auch meist nicht mehr unter den Lebenden. Oder ich kann gar nicht mehr klar denken, sagen wir. Irgendwie ist Verwirrung oder ist Nebel in meine Gedanken gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was unten und oben ist. Orientierung ist uns verloren gegangen. Und das, was Paulus mit dem Helm des Heils meint, ist, dass er sagt, ich möchte, dass euer Denken sozusagen ausgerichtet ist, geformt ist, zusammengehalten, beieinander gehalten wird von dem, was Gott uns in Jesus Christus als Heil geschenkt hat. Von dem her sollt ihr denken und dieses Heil in Christus soll euer Denken bewahren, beschützen. In diesen guten Gedanken von Gott für euer Leben, da sollt ihr behütet und geschützt sein. Und die Gedanken und das Heil von Gott für euch soll euch bewahren und soll euch an dieser Stelle schützen, umgeben und euch handlungsfähig halten. Und dann schreibt Paulus weiter, und zu alledem ergreift den Schild des Glaubens. Die Römer hatten mit diesen großen Schilden, die sie hatten, eine geradezu für die damalige Kriegsführung unglaublich effiziente und wirkungsvolle Waffe. Die Legion der Soldaten standen nebeneinander. Der Schild des Glaubens war so angelegt, so groß, dass er quasi unter den Kniescheiben angesetzt wurde. Dort unten drunter hatten sie ihren Beinschutz und es schützte den gesamten Soldaten in der ersten Reihe. Und die anderen Soldaten sozusagen legten ihren Schild oben auf, drüber und hatten dann sozusagen gegen den Pfeilregen der Gegner immer auch von oben den Schutz. Man hat also mal den Vergleich gemacht, es war so die erste menschliche Panzerformation. Vorne war man geschützt und oben lagen die Schilde waagerecht und der Pfeilhagel der Gegner konnte nicht, in der Regel nicht, die Menschen treffen oben am Hals oder am Kopf oder sie fielen ab und schlugen auf die Schilde oder blieben in ihnen stecken und erloschen. Sie waren also damit trefflich geschützt. Der Schild des Glaubens ist dafür da, sich gegen Hiebe bzw. gegen Pfeile, die geschossen werden, im Grunde zu schützen. Paulus beschreibt dieses Szenario, diesen Soldaten und die Waffe, um darin etwas zu verdeutlichen. Er sagt, unser Leben ist angefochten. Unser Leben ist immer ein wenig unter, das kennen wir ja auch im Umgangssprachlichen, ich stehe mächtig unter Beschuss in der Firma. Und manchmal wundere ich mich so, wie wir so Bilder immer gebrauchen, aber gar nicht so bewusst haben, wo die eigentlich herkommen. Das heißt, es gibt Menschen um uns herum, bewusst oder unbewusst, die, naja, wir gehen mal jetzt von Pfeilen aus, Pfeile des Bösen schießen. Sie wollen mir Böses. Das sind unschöne Bemerkungen. Da wird man gedisst, sagt man heute. Man wird nicht immer gleich nur gemobbt, aber man wird vielleicht gehänselt oder man wird im Grunde hinter dem Rücken als ein Mitarbeiter beschrieben, der nicht zuverlässig ist oder der einfach immer nur langsam ist oder der umständlich ist. Man wundert sich, dass Leute einen so komisch angucken. Wir werden angefochten von Menschen und Aussagen, die uns im Grunde genommen irritieren und als Menschen zutiefst erniedrigen wollen. Aber nicht nur das, was die anderen sagen, was durch andere an mich herankommt, macht mich unsicher oder will mich verletzen, sind sozusagen Pfeile des Bösen, die mich treffen und dann auch lähmen können. Nicht jeder Pfeil, der trifft, tötet sofort, sondern sorgt dafür, dass ich vielleicht, weil es ein Beinschuss ist, nicht mehr richtig laufen kann. Oder dass ich meinen Arm nicht heben kann, weil er in den Arm gegangen ist oder wie auch immer. Pfeile des Bösen sind vielleicht auch Gedanken, die sich in mir festsetzen und die ich mir leise, ohne es vielleicht zu merken, bestärkend in mir wiederhole. Das schaffst du sowieso nicht. Worte der Entmutigung oder der Minderwertigkeit. Wir haben alle so eine Tendenz, vielleicht von uns zu denken, das bist du nicht wert. Das wird dir sowieso nicht gelingen. Vor dir wird immer ein anderer ins Ziel kommen. Oder die andere Seite, dass Menschen groß geworden sind, erzogen worden sind zu Hause. Du musst immer der Beste sein. Da hat man vielleicht eine Arbeit geschrieben, von 100 Punkten hat man 96 erreicht und man ist ganz glücklich, weil es die beste Arbeit in der Klasse ist oder in der Abteilung, wo ich war. Und dann kommt man damit nach Hause als Kind und dann sagt der Vater vielleicht, ja, aber nur 96 Punkte. Es war nie genug. Man hat immer darum gearbeitet, der Erste zu sein. Es war nie genug. Oder wir haben Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Es hat alles keinen Zweck. Es ist egal. Mach dir keine Hoffnung, das wird nicht klappen. Wir haben vielleicht in uns die Tendenz, dass in uns selber wir spüren, da gibt es immer mal diese Gedanken des Neides, wenn wir andere Menschen sehen. Es gibt ja auch da wieder diese umgangssprachliche Formulierung, die Kirschen im Nachbarsgarten. Man kann selber einen Kirschbaum haben, aber die Kirschen im Nachbarsgarten. Das, was die anderen haben, ist besser. Ich habe ein tolles Auto, das mich von A nach B fährt, aber das Auto der anderen ist neuer. Die Nachbarn haben ein neues Auto. Ich habe eine tolle Wohnung, in der ich mich wohlfühle, aber die anderen haben ein größeres Haus. Gedanken des Neides. Wir sind damit oft groß geworden, ohne dass wir das in Relation gesetzt hätten, in Beziehung gesetzt hätten zum Christsein. Wir haben oft in uns diese Gedanken und gelegentlich sozusagen werden sie stärker und sie sind wie Pfeile, die uns treffen wollen, die uns lähmen wollen, die uns entmutigen wollen und die unser Christsein mitunter beeinträchtigen. Und Paulus macht deutlich in seinen Briefen an die Epheser, auch an die anderen Christen in anderen Städten, ihr müsst an eurem Denken arbeiten. An die Römer schreibt er im Kapitel 12, erneuert euch durch das, was euer Denken bestimmt. Da findet Veränderung statt. Erneuert euch durch das, was euer Denken bestimmt. Wie kann man diese Dinge verändern? Also ganz kleine Tipps. Manchmal ist man ja groß geworden. Ich erinnere an eine Situation, wo jemand es immer wieder lebte. Ich muss der Erste sein. Wie kann man sowas verändern? Man muss nur ein ganz kleines Wörtchen einfügen. Ich muss nicht immer der Erste sein. Wenn ich bisher von 5 Gelegenheiten 5-mal der Erste sein musste, dann ist es jetzt für mich möglich, mindestens, sage ich mal, 2-mal Dritter zu sein oder 7. oder so. Ich muss nicht immer der Erste sein. Wir können mit unseren Gedanken Veränderungsprozesse in uns einleiten. Manchmal sagen wir,
Ich kann mich gar nicht gegen diese Gedanken wehren. Sie sind einfach da und dann ist es wie so ein Hamsterrad. Ich komme da nicht raus. In therapeutischen Situationen sagt man, üben Sie es ein, sich mit dem Stopp der Gedanken sozusagen selber diese Gedankenkette zu unterbrechen. Wie macht man das? Egal wo, egal wie, ich mach's mal einfach nur vor. Das ist so ganz nett, dass man sagt, für sich selber auch einen Ausdruck findet. Stopp! Stopp! Ich muss mich nicht sorgen. Stopp! Ich will mich nicht sorgen. Stopp! Hoffnungslosigkeit ist nicht das Gebot der Stunde. Stopp! Ich will nicht neidisch sein. Stopp! Man kann sich selber an dieser Stelle so einen Stopp geben. Und dann anfangen, etwas anderes zu denken. Man kann sich selber dann ermutigen, vielleicht mit einem Bibelvers oder mit einem Lied. Man kann selber an diese Stelle des alten Gedankens, Paulus sagt, erneuert euch durch die Erneuerung oder durch das, was euer Geist bestimmt, durch das, was euer Denken bestimmt. Wir können Neues lernen und Neues dagegen setzen. Ich muss mich nicht sorgen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn ihm liegt an euch. 1. Petrus Kapitel 5. Ich darf es mir vorsagen. Gott kümmert sich um mich. Ich darf Gott meine Sorge geben. Ich darf es auch vielleicht bekennen, ein Bibelwort von Gott, dass er allen meinen Mangel ausfüllen wird nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Dass er sich um mich sorgt und für mich sorgt und sich um mich kümmert. Mit dem Schild des Glaubens nehmen wir sozusagen, wir halten diesen Schild des Glaubens, unsere Glaubenszuversicht in Jesus Christus, die Wahrheit von Gottes Wort, halten wir diesen Pfeilen entgegen, die uns entmutigen wollen, die uns schwächen wollen, die uns Lügen nahebringen wollen. In den 90er Jahren gab es ein Buch auf dem Markt, man kriegt es, glaube ich, jetzt nur noch im Grunde im Antiquariat, das heißt Lügen, die wir glauben. Lügen, an denen wir sozusagen, die wir eingesogen haben, mit denen wir jetzt vielleicht auch großgezogen worden sind, die wir ungeprüft übernommen haben und an denen wir manchmal unbewusst leiden. Ich kann nicht glücklich sein, wenn nicht alles nach meinen Vorstellungen geht. Immer sind die anderen schuld in meiner Wirklichkeit. Du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Oder die Lüge, das Leben muss fair sein. Das Leben ist nicht fair. Es gibt so viele Lügen, die wir unbewusst in uns mit rumschleppen und wo der Teufel gerne auf dieser Klaviatur oder mit diesen Pfeilen dieses Thema bedient, um uns immer wieder zu treffen. Und Paulus macht deutlich, nehmt den Schild des Glaubens. Nehmt das, was ihr im Glauben gelernt habt, durch Jesus Christus, von Jesus Christus in seinem Wort und setzt die Wahrheit von Gott, den Helm des Heils, mit dem Schild. Wehrt diese Pfeile ab, indem ihr euer neues Denken, die Gedanken des Heils durch Jesus Christus, indem ihr diese Worte bekennt und diese Wirklichkeit dagegen setzt. Das ist ein Stück Arbeit, ja? Und man hatte auch nicht nur, weil man es einmal gemacht hat, immer gleich nur Erfolg. Das ist auch so eine Lüge. Wenn ich es einmal richtig gemacht habe, dann muss aber auch gut sein. Nein, es ist leider nicht so. Es sind oft Prozesse, in denen wir sozusagen eingebunden sind. Wir müssen es üben. Es braucht Wiederholungen. Und mal gibt es Zeiten, in denen wir das Thema ändern. Dann gibt es eine andere Herausforderung. Und dann spüren wir wieder, dass an dieser Stelle so eine alte Geschichte wieder hochkommt, die mich entmutigen will. Da kraucht die Angst doch wieder hoch, die mir suggerieren will, du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Und wo ich spüre, dass meine Aufregung und meine Angst in mir steigt und wo es darum geht, nein, ich muss den Schild des Glaubens dagegenhalten und mich dagegen wehren und die Wahrheit von Gott dagegen bekennen. Und wenn man dann sozusagen in dieser Art und Weise in einen gewissen Nahkampf gekommen ist, dann ergreift man das Schwert des Geistes. Was ist das Schwert des Geistes in unserer Rüstung? Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die wir in unserer Wirklichkeit einüben müssen, zu denken, zu gebrauchen und zu leben. Und weil das Leben so bunt und so vielfältig ist, ist auch die Bibel so dick. Ich sage das mal so ein bisschen platt. Da gibt es so viele Worte, die wir durch den Geist Gottes in unterschiedlicher Weise einüben können bzw. gebrauchen können. Und mag der eine oder andere sagen, also ganz ehrlich, mir fallen da nie Bibelworte ein. Gut, okay, nimm mich sehr ernst. Rückfrage, wie oft liest du denn die Bibel? Ja, wie jetzt? Ja, also die Frage ist doch, wenn ich Bibel lese, dann kann sozusagen der Geist Gottes anfangen, in mir wie so eine Bibliothek von vielen verschiedenen Worten Gottes anzulegen. Entweder, weil ich sie auswendig gelernt habe oder weil ich eingeübt habe, in der Bibel mir die Bibelverse anzustreichen und anzumalen, sozusagen mit Farbe, wo ich merke, die sind bedeutsam, die haben für mich einen hohen Stellenwert. Und dann kann man sagen, ich weiß nicht genau, welche Nummer das ist, aber ich weiß, bei mir war das gelb-grün links oben und dann weiß ich ungefähr, wo das ist und blätter und kann es dann finden. Oder man übt es ein, Wort Gottes sozusagen zu lernen. Ich habe gedacht, heute machen wir es mal praktisch. Wenn wir das Wort Gottes einüben wollen, Jesus gebrauchte es, als der Satan ihn in der Wüste versuchte, da hat Jesus gesagt, geh weg von mir, denn es steht geschrieben. Er hat den Pfeil der Lüge und der Versuchung des Feindes gekontert. Erst mit dem Schild des Glaubens, geh weg von mir, und hat dann dort mit dem Schwert, mit dem Wort Gottes, die Wahrheit bekannt, um die es geht. Vielleicht können wir in der kommenden Woche, ich habe gedacht, ich nehme mal fünf. Fünf kann man sich gut merken. Die meisten von uns haben an der Stelle vier Finger und einen Daumen ständig bei sich. Da kann man sich das ganz gut merken. Fünf Dinge, die wir einüben könnten, um an dieser Stelle unser Denken, unsere Verteidigung gegen die Pfeile des Bösen, unsere kleine Nahkampfsituation mit dem Feind in unseren Gedanken zu gewinnen und besser zu gestalten. Erste Übung. Wähle heute einen Vers in der Bibel aus und lerne ihn in der kommenden Woche auswendig. Ich sage nicht, lerne jeden Tag einen Vers. Ich kenne mich und ich kenne euch und ich kenne uns. Nimm einen Bibelvers und lerne diesen einen Vers in dieser Woche. Wie kann man den lernen? Schreib ihn dir auf. Manche haben zu Hause so Post-it-Zettel, solche kleinen Zettel, die so kleben. Schreib ihn dir auf und hänge ihn dorthin und klebe ihn dorthin in Augenhöhe, wo du vorbeiläufst. An den Türrahmen, mitten in den Spiegel. Darüber kann man noch vielleicht das eine Wort schreiben, Lächel. Das macht den Tag morgens, wenn man sich selber sieht, ein bisschen freundlicher. Schreib dir dieses Wort auf und klebe es dir hin, wo du es, an den Kühlschrank, an die Küchenteile, ins Auto, an den Rückspiegel, ans Lenkrad, wo auch immer. Ein Wort für die kommende Woche. Welches? Egal. Du kannst die Wochenlosung nehmen. Nimm ein Bibelwort, das dir einfällt, das du herausgefunden hast, wo du merkst, das ist bedeutsam. Und wenn du ganz am Anfang des Weges mit Jesus stehst, dann nimm aus dem Johannesevangelium das Wort Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dann schreib deinen Namen da rein, an die Stelle, wo dein Name reinpasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dich, dann schreib deinen Namen da rein, erlöst hat. Also wähle ein Bibelvers aus, ein Vers, eine Woche auswendig lernen. Okay? Zweite Übung. Erbitte ein Wort von Gott für einen anderen. Erbitte ein Wort von Gott für einen anderen Menschen. Das ist jetzt so eine Übung, das ist für Leute, die schon länger mit Gott unterwegs sind und nicht ganz am Anfang stehen. Aber das sind ja die meisten von uns. Aber was mache ich dann damit? Naja gut, das Telefon gebrauchen oder die Post benutzen und dem anderen das Bibelwort zusprechen oder schreiben. Ich habe diese Tage an dich gedacht, folgendes Wort möchte ich dir schicken. Aber ich weiß doch gar nicht, ob der das braucht. Das weiß der Postbote auch nie, ob das nun sinnvoll ist, dass er diesen Brief gerade in dein Postfach wirft. Bei manchen hätte ich auch gerne gehabt, dass der Postbote raufguckt und sagt, das stelle ich dem Stefan nicht zu. Das ist wieder ein Foto beim Autofahren. Aber man kriegt die Post, die lesen das nicht, die schmeißen das rein. Die Aufgabe des Postboten besteht darin, die Botschaft von A nach B zu tragen. Und wenn wir von Gott ein Wort für einen anderen erbitten, dann haben wir einen Postbotenjob. Dann empfangen wir ein Bibelwort und sagen dieses Wort dem anderen und vertrauen darauf, dass Gott weiß, warum er zu dieser Zeit dieses Wort dem anderen schickt und schenkt. Und der andere sitzt vielleicht zu Hause und muss sagen, ich habe so sehr auf dieses Wort oder auf diese Antwort gewartet. Also erstens, Bibelvers auswendig lernen. Zweitens, erbitte ein Wort von Gott für einen anderen und sag es ihm auch. Schreib es ihm, teile es ihm mit. Dritte Übung. Die ist jetzt wirklich steil. Lese in dieser Woche, nicht lernen, lese. Lese in dieser Woche jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Ich gebe euch einen Tipp, fangt nicht mit den längsten an. Das ist immer eine Ermutigung, wenn man merkt, man hat es geschafft. Ein Kapitel in der Bibel ist ungefähr so lang wie eine gute Tasse Kaffee. Es steht nicht, dass man dabei nicht Kaffee trinken darf. Lest ein Kapitel in der Bibel. Lest es und lasst es euch nicht vorlesen von Alexa. Lest es. Warum? Weil es die Möglichkeit gibt, dass ich etwas reinschreibe. Weil ich merke, indem ich es anpacke, indem ich es lese, ich kann damit auch etwas reinschreiben, ich kann etwas unterstreichen. Und das Wort Gottes wird ein Teil von mir, tritt in Aktion mit mir, nimmt Kontakt mit mir und meinen Sinnen auf. Ich empfehle also neben dem ganzen Lesen mit dem Handy, dass man eigentlich eine Bibel hat zum Anpacken, so haptisch, wo man spürt, was man wo man blättern kann. Auch da gibt es Pages. Die werden nicht gescrollt, die werden umgelegt. Lest ein Kapitel in der Bibel diese Woche. Das war das dritte. Dann viertens. Damit der Geist Gottes in mir eine andere Wirklichkeit aufbauen kann, singe in dieser Woche jeden Tag ein Glaubenslied. Ein anderes? Nein, nur eins. Du darfst jeden Tag ein anderes singen, aber vielleicht ist es ein Glaubenslied, ein Chorus, vielleicht ist es ein altes Lied, eine alte Liedstrophe. Ich merke an vielen Stellen, plötzlich stellen sich, hängt auch vielleicht mit meinem Alter zusammen, ich weiß es nicht, aber es stellen sich Lieder in mir ein und indem ich identifiziere, welches Lied es ist, fange ich mindestens ein, zwei Zeilen an laut zu singen. Im Auto, unter der Dusche oder einfach in der Wohnung. Und ich merke, es singt in mir weiter. Und es tut meinem Geist gut. Es tut einfach meinem Geist gut. Es bringt mich in Verbindung mit Gott. Ich fange an, mit ihm zu reden. Oder ich danke nur, dass er da ist. Es hält mich offen für seine Wirklichkeit. Und ein fünftes. Bete und lobe, so oft du kannst. Gebet ist immer umkämpft. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass Gebet 20 Minuten lang sein muss und auf den Knien und dann macht man so unglaublich viele Hilfssachen und das ganze Hilfsinventar wird manchmal wie zu einer großen Last, weil man nur so richtig und hingebungsvoll betet. Ich habe in meiner Wohnung mir angewöhnt, an einigen Stellen Kerzen anzuzünden. Und immer wenn sie ausgehen, zünde ich sie an. Und immer wenn ich sie anzünde, fange ich an zu beten. Damit ich durch diesen kleinen Entzündungsvorgang an der Kerze erinnert werde, bete. Die Kerze betet nicht für mich. Sie erinnert mich zu beten. Hab den Mut zu loben und zu beten, so oft es geht, so oft du daran denkst. Gib dir kleine Krücken. Setz dich nicht unter Druck, aber bete so oft du kannst. Immer wenn du vor der roten Ampel stehst, ärger dich nicht, bete. Manchmal sind es 2 Minuten, manchmal 3 Minuten, je nachdem wie die Schaltung ist. Bete, so oft du kannst. Bring dich und deine Anliegen vor Gott ins Gespräch. Paulus schreibt, lebt in ständigem Gebet und Flehen, betet alle Zeit im Geist und seid dafür wachsam in aller Ausdauer und Fürbitte für die Heiligen. Du kannst für andere beten, bete für dich. Du darfst segnen, du kannst loben. Eine Woche, sozusagen militärische Grundausbildung, Training in der Waffenrüstung Gottes. Dass wir sagen, ja, ich wähle einen Vers aus und den lerne ich auswendig. Ich bitte ein Bibelwort in diesen Tagen, in dieser Woche für einen anderen und ich schreibe es ihm und ich sage es ihm. Ich lese in dieser Woche jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Und ich singe jeden Tag ein Lied oder das Lied, irgendeins, aber für Gott. Ein Lied, das meinen Geist hinsingt und hinbringt zu Gott. Und ich bete, so oft ich kann und so oft ich daran denke. Und ich glaube, dass Gott uns verändern wird in unserem Denken, in unserer inneren Haltung. Und dass wir spüren, dass der Helm des Heils nicht kneift, sondern unser Denken erneuert und unsere Augen, unser Herzen erleuchtet und wir fröhlich werden in dem, was Gott für uns tut. Amen.